Shirley Busby, ein aufrichtiger Schuft. Kapitel 1. Von seinem Versteck in der Nähe des prächtigen Stadthauses des Marquis of Ormsby am Grosvenor Square aus verfolgte Asher Gordell das Kommen und Gehen der vielen eleganten Kutschen, die sich auf der Straße vor dem hell erleuchteten Gebäude drängten. Alle Mitglieder der guten Gesellschaft, die Ende Juni noch in der Stadt weilten und zudem das Glück gehabt hatten, eine Einladung zu Lord Ormsbys jährlichem Maskenball zu erhalten, waren heute Abend hier versammelt. Vor über 2 Jahrzehnten hatte Lord Ormsby mit diesem Maskenball begonnen und mit der Zeit wurde er zum Signal dafür, dass die Saison vorüber war. Nach diesem Abend würde sich der Großteil der vornehmen Gesellschaft bis in die entferntesten Ecken des Königreiches zerstreuen, um den Rest des Sommers auf ihren jeweiligen Landsitzen zu verbringen. Nach Londoner Standards war es noch früh, kaum Mitternacht, und Asher entschied, dass er genug Zeit verschwendet hatte, sich zu vergewissern, dass alles so ablief, wie es sollte. Die Aufgabe, die er heute Nacht bewältigen wollte, war nicht sonderlich schwer. Es war ein einfacher Einbruch mit Diebstahl, für ihn ein Kinderspiel. Er hatte schon 2 Probeläufe unternommen und war, davon war er überzeugt, in der Lage, selbst mit verbundenen Augen ohne Schwierigkeiten seinen Weg über die Gartenmauer auf der Rückseite des Gebäudes und dann durch die für Londoner Maßstäbe ausgedehnten Gärten in Lord Ormsbys Bibliothek zu finden. Am Vorabend hatte er während des letzten Überganges mitten in der dunklen Bibliothek des Hausherrn gestanden und flüchtig erwogen, gleich da das berühmte Ormsby-Diamantenhalsband zu stehlen. Letztlich hatte er sich jedoch dagegen entschieden. Aus einer Laune heraus einen Plan zu ändern konnte, so hatte er am eigenen Leib erfahren, fatale Komplikationen nach sich ziehen. Im Schatten seines Versteckes verzog Asher das Gesicht. Himmel! Die Ereignisse im vergangenen Frühling auf Sherbrooke Hall hatten das eindrucksvoll bewiesen und er fragte sich unwillkürlich, ob das Endergebnis anders gewesen wäre, wenn er an seinem ursprünglichen Plan festgehalten hätte. Er seufzte. Vermutlich nicht. Collard hatte nichts Gutes im Schilde geführt. Es ließ sich nicht sagen, wie es ausgegangen wäre. Schlimm genug, dass Collard diesen unangenehmen Wicht Whatley umgebracht hatte. Schlimm genug, dass er selbst Collard erschlossen hatte, auch wenn er es nur aus Notwehr hatte tun müssen. Er schüttelte die Erinnerung ab und konzentrierte sich auf die Aufgabe vor ihm. Dies würde sein letzter Diebstahl sein, rief er sich ins Gedächtnis. Das letzte Mal, dass er so ein Risiko auf sich nahm. Nach dieser Nacht würde er sich nach Kent zurückziehen und seine Tage damit verbringen, die Leitung seiner Besitzungen zu übernehmen und endlich der angesehene und allseits geachtete, wohlhabende Grundbesitzer zu werden, für den ihn alle Welt bereits hielt. Eifrig darauf bedacht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, wollte er gerade um die Ecke auf die Rückseite des Gebäudes schlüpfen, als er den letzten Wagen erkannte, der soeben vor Ormsbys Türen anhielt. Das Gefährt war schon in die Jahre gekommen und wurde von 4 wenig beeindruckenden Braunen gezogen. Aber sobald es zum Stehen kam, nahmen die herumstehenden Gentlemen in ihrer makellosen Abendkleidung Haltung an, als seien königliche Herrschaften eingetroffen. Asher musste grinsen. Wer hätte je gedacht, dass die 18-jährige Talia Kirkwood London im Sturm erobern würde? In den vergangenen Monaten waren immer wieder Gedichte auf ihre Schönheit verfasst worden. Ihretwegen erlebten die Blumenstände in ganz London einen Aufschwung, weil ihre eifrigen Bewunderer sich darin zu übertreffen suchten, duftende, farbenfrohe Blütenbouquets in das verhältnismäßig bescheidene Haus gleich neben dem Cavendish Square zu senden, das ihr Vater, der eher zurückhaltende Mr. Kirkwood, für die Saison gemietet hatte. Man sagte, dass mindestens ein Duell wegen der reizenden Talia ausgefochten worden war, und die Gerüchteküche behauptete, ihr Vater habe seit Mai wenigstens 12 Heiratsanträge abgelehnt. Allesamt von in jeder Hinsicht in Frage kommenden liebeskranken Herren, einige davon sogar mit Aussicht auf einen Titel. Mit unverhohlenem Missfallen und mit langen Gesichtern hatten viele junge Männer zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Wetten in den Herrenclubs im Moment dafür standen, dass noch bevor die Familie am Ende der Woche nach Kent zurückkehrte, Talias Verlobung mit dem Earl of Caswell bekannt gegeben werden würde. Offiziell handelte es sich bei dem heutigen Ereignis zwar um einen Maskenball, aber allgemein gab man sich wenig Mühe, sich zu verkleiden. So war auch Thalias weibliche Figur kaum zu erkennen, während sie gemessen die Stufen zum Hauseingang hinaufstieg und ihr silberhelles Haar im Licht der Fackeln schimmerte. Ihr Samtumhang war saphirblau, was den perfekten Kontrast zu ihrer blonden Schönheit abgab, und die Farbe ließ, wie er wusste, das Eisblau ihrer Augen aufleuchten. Die Herren umschwärmten sie wie Bienen, eine duftende Blüte. Die Diener verneigten sich und machten einen Kratzfuß, während sie die schwere Eingangstür für sie aufrissen. Beinahe unbeachtet in dem Durcheinander, das Thalias Weg begleitete, blieb, dass ihre verwitwete ältere Schwester Juliana aus der Kutsche stieg. Obwohl ihr Ehemann inzwischen schon 4 Jahre tot war, erschrak Escher immer, wenn er daran dachte, dass sie nun verwitwet war. Seine Lippen zuckten, als er beobachtete, wie sie die Falten ihres blassgrünen Kleides raffte. Mit ihren 28 Jahren sah er sie immer noch in einem ganz ähnlichen Licht wie seine beiden jüngeren Schwestern, auch wenn er gerade mal 5 Jahre älter war. Sich allein schon vorzustellen, dass Juliana verheiratet war, war ihm nicht ganz leicht gefallen. Er schüttelte den Kopf. Verflixte Schande, dass ihr Ehemann, der jüngere Sohn eines Baronets, mit ausgedehnten Ländereien in Hampshire nur 3 Jahre nach der Hochzeit an Schwindsucht gestorben war. Es gab keine Kinder, dennoch war Juliana bestens versorgt gewesen und hatte sich kurz nach dem Ableben ihres Gatten ein reizendes Anwesen gekauft, das nur knapp 5 Meilen auf der Landstraße von dem Zuhause entfernt lag, in dem sie aufgewachsen war. Da ihre Mutter schon lange nicht mehr lebte, war Juliana schon bald nach ihrer Rückkehr wieder in die Rolle einer Ersatzmutter für ihre jüngere Schwester geschlüpft. Weil Mr. Kirkwood die endlose Abfolge von Abendgesellschaften und Bällen verabscheute, die für die erfolgreiche Londoner Saison einer jungen Dame unabdingbar waren, hatte sie für diese Zeit auch die Rolle der Chaperone ihrer jüngeren Schwester übernommen. Die Vorstellung, dass Juliana für irgendjemanden Anstandsdame spielte, war völlig absurd, soweit es ihn betraf. Denn er musste unwillkürlich an einige ihrer jugendlichen Streiche denken. Wenn jemand einen Anstandswauwau brauchte, dann war es die ältere und nicht die jüngere der beiden Schwestern. Aus schmalen Augen verfolgte er, wie Juliana, eingerahmt von je einem eleganten Gentleman, hinter ihrer Schwester die Stufen hinaufging. Ihr Umhang hatte einen weichen Lavendelton. Sie war genauso groß wie ihre jüngere Schwester und bewegte sich mit der gleichen Anmut. Man konnte einen flüchtigen Blick auf ihr schwarzes Haar erhaschen, als Juliana unter den Fackeln zu beiden Seiten der Tür schritt. Dann war sie seinen Blicken entschwunden.